Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week, brand new interviews, hot insights, and moving stories to help you reach your goals.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute gibt es hier wieder ein mega Interview. Ich weiß jetzt schon, dass das Ding komplett durch die Decke gehen wird, vor allen Dingen von der Energie. Diejenigen von euch, die hier zusehen, die sehen ihn schon und sehen schon, A, verrückter Vogel, B, mega cooler Typ, denn er ist Experte für nachhaltige Vermögenssicherung und Trainer in Europa führenden Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, muss man sich mal vorstellen. Seit über 30 Jahren ist er Unternehmer, Coach für gehirngerechte Verhaltensoptimierung, NLP-Mastertrainer, Geschäftsführer mehrerer Unternehmen in den Bereichen ökologische Kapitalanlagen, Marketing und einer Coaching-Akademie für Spitzensportler und Führungskräfte. Er hat zudem 4 eigene Kinder. Das ist auch mal eine Leistung, würde ich sagen. Und seit der Geburt seines 4. Kindes hat er sich beschlossen, sein ganzes Know-how und sein Herzblut für eine umweltschützende und nachhaltige Vermögenssicherung einzusetzen. Mittlerweile wurden weltweit Projekte in Wind- und Solarparks, Wasserkraftanlagen, Natur- und Nutzwaldaufforstung sowie Trinkwasseraufbereitungsanlagen mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro, nicht zuletzt auch durch sein Engagement realisiert. Ich freue mich mega, dass er hier im Podcast ist. Hallo Jörg Schäfer.
Hallo Christian, du siehst, du hast mich inspiriert mit deiner Brille. Ich habe mir jetzt auch eine zugelegt, eine Mr. Green, Green Brille. Jetzt sehe ich die Welt noch grüner. Ja, Wahnsinn.
Mega. Also, Jörg,
ich freue mich super, hier heute bei dir zu sein, weil ich schon seitdem wir darüber gesprochen haben, mit dir einen Podcast zu machen, das ist ja, da wissen wir ja gar nicht, wer soll zuerst sprechen, du oder ich, das wird ja der Hammer.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist einer der verrücktesten Typen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, aber wirklich so positiv, so mega positiv verrückt, wie man nur verrückt sein kann. Ja? Und wir haben verschiedene Kontaktpunkte gehabt. Du hast auf dem National Achiever Congress letztes Jahr gesprochen, du warst Speaker auf dem Immopreneur-Kongress, da haben wir uns schon ausgetauscht. Jetzt haben wir sogar am letzten Wochenende noch ein Seminar zusammen gehabt, wo es um Storytelling geht. Als ich gehört habe, du kommst zu einem Storytelling-Seminar, habe ich mir überlegt, was will der Mann auf einem Storytelling-Seminar? Wenn er eins kann, dann ist das Geschichten erzählen. Aber wir sprechen mal so ein bisschen, woher das kommt. Jörg, erzähl doch einfach mal, ich habe gerade so ein bisschen zusammengefasst, was du gemacht hast. Aber es ist natürlich sehr schwer, das innerhalb von 2 Minuten. Du hast ja so viele Sachen gemacht, 30 Jahre Unternehmertum. Erzähl doch mal gerade ganz kurz, wo du im Moment so deinen Hauptschwerpunkt legst und wie es dazu gekommen ist.
Tja, ich habe, glaube ich, so viele Dinge gemacht in meinem Leben, weil mir immer schnell langweilig wird. Aber eigentlich mache ich trotzdem immer das Gleiche. Vom Grundprinzip. Ich arbeite seit 30 Jahren mit Menschen. Ich habe das schon gemacht, so blöd sich das anhört, seit meinem 3. Lebensjahr, weil ich bin in der Kneipe groß geworden. Meine Eltern hatten Gastronomie und wir haben Gastronomie, Kneipe, 4 Kegelbahnen und mehrere Seele. Das heißt also, wir haben darüber direkt gewohnt. Das heißt, mein ganzes Leben lang kamen jeden Tag ungefähr 200 Menschen in die Kneipe. Und die haben ja so bestimmte Zustände zu verändern durch das Kölsch, was die trinken. Ich bin ja nun im Rheinland groß geworden, eine echte Kölschjung. Und wenn dann die Leute da kommen, dann sind die am Anfang alle so, wie sie eben sind. Und dann sind die ab einem Kölsch, ab 2 Kölsch, ab 3 Kölsch, verändern sich die Bewusstseinszustände dieser Menschen. Manche werden ruhiger, manche werden aggressiver, manche werden zu absoluten Helden. Und dadurch konnte ich schon immer sehr früh sehen, was ist eigentlich mit den Menschen los? Und wie wären die Menschen gerne, wenn sie es doch nur könnten. Und kleine Kinder, und besonders, sag mal immer so schön, sagen immer die Wahrheit. Dadurch habe ich sehr viel Wahrheiten über Menschen gelernt. Dann sind meine Eltern mit 17 Jahren pleite gegangen. Und da habe ich gesagt, pleite ist echt scheiße. Und weißt du, woran ich das gemerkt habe, was wir pleite waren? Ja, woran merkt man als 17-Jähriger, dass die Eltern pleite sind? Also erstens sind wir umgezogen, haben in einem Haus gewohnt oder in einer Wohnung. Und zweitens hat mein Vater nicht mehr Nutella gekauft, sondern Nusspli. Da sag ich zu meinem Vater, was ist das? Sagt er, Nusspli ist eine Mark billiger. Sag ich, ja, aber ich will Nutella. Sagt er, wenn ich das scheiß Nutella in das Nusspli-Glas reinschmieren würde oder umgekehrt vielmehr, das würdest du gar nicht merken. Ich habe gesagt, Papa, ich weiß genau, wie Nutella schmeckt. Ich esse jetzt schon seit einem Jahrzehnt kein Nutella mehr. Aber das weiß ich noch genau. Habe ich dann sehr jung selbstständig gemacht, weil ich dann gesagt habe, so, das, was meinen Vater mit uns angestellt hat als Kinder. Das darf meinen Kindern niemals passieren. Und die ersten 12 Jahre meines Lebens war ich eigentlich dauerpleite.
Krass. Also genau das, was du eigentlich dir vorgenommen hast, was nicht passieren soll.
Genau. Das heißt also immer geschafft, wenn der am Ende des Geldes, das immer noch ganz viele Monate übrig war. Und meine Projekte waren immer größer als mein persönliches Portemonnaie. Aber ich habe immer gesagt, Hauptsache Jahre legen, Hauptsache gute Laune, Hauptsache Spaß im Leben. Und bin immer durchgekommen in meinem Leben. Und irgendwann war ich aber 30 und habe gesagt, du, irgendwas musst du ändern in deinem Leben. Das gibt's ja gar nicht. Du hast keine Kinder, keine feste Beziehung. All die Dinge, die du eigentlich haben willst, von denen du so erzählst, also total unauthentisch ja auch eigentlich, hattest du nicht. Und dann ruft mich ein Kumpel an und sagt zu mir, Jörg, da gibt's einen total ausgeflippten, total geilen Trainer, ist der Beste der Welt, da will ich dich mit hinnehmen. Sag ich, was ist das für einer? Sagt, da ist ein Ami, Anthony Robbins. Sag ich, ich kann kein Englisch. Sagt er, nee, der übersetzt das simultan, total geil. Sag ich, was kostet das? Sagt er, ja, total preiswert für dich. 3.000 Mark oder sowas oder 4.000. Da habe ich gesagt, ich habe keine 3.000, 4.000 Mark. Auf jeden Fall haben wir uns darauf geeinigt, auf das günstigste Ticket, was es gab, glaube ich, 800 D-Mark gekostet, war dann beim Anthony Robbins in der allerletzten Reihe. Also vor mir waren 7.000 Leute, das war 1997 oder 96. Da war ich, in Italien war das, glaube ich, und ich war in der allerletzten Reihe vor mir 7.000 Menschen. Ich habe den eigentlich nur die Leinwand gesehen, ich habe den vorne war der so klein, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, der Typ redet nur mit mir.
Krass.
Der hat über grenzenlose Energie gesprochen, hat über die Triade gesprochen, die Kombination aus Ernährung, aus den mentalen Bereichen und aus dem Thema Physiologie und habe dann angefangen, mein komplettes Leben umzustrukturieren, habe dann angefangen, mit dem Bereich von Anthony Robbins zu arbeiten. Bin niemals mehr in meinem ganzen Leben unter eine 250.000 Einkommen dann gekommen. Das war damals halt mein Mindset. Man hätte ich damals schon ein größeres Mindset gehabt, habe ich mir immer gedacht, Mensch, wieso habe ich nur die 250.000 gesagt? Nicht was anderes, aber egal, das habe ich dann später geändert. Ja, aber habe mein Mindset auf Familie, auf Kinder. Kurz danach kam mein erster Sohn, dann kam mein zweiter Sohn und dann habe ich festgestellt, Mist, da ist noch was mit der Beziehung nicht so hundertprozentig, ne? Da muss ich nochmal nachbessern, ja. Kinder waren schon mal toll, aber Beziehung war noch nicht ganz so optimal, wie ich es gebraucht hätte. Obwohl das eine tolle Mutter ist für die Kinder, aber war eben, bei uns hat das nicht so gepasst. Ich so, was hast du falsch gemacht? Bin ich nochmal in meinen. Tony hat früher etwas geschult, das gibt's heute gar nicht mehr. Das hieß Opa-Planner. Hm. Wer will schon mit einem Opa-Planer arbeiten? Ja, das hieß aber Outcome, Purpose and Action. Ja, heute heißt das RPM-Plan. Ja, und dann habe ich eben geschaut und habe festgestellt, oh, ich habe nur die Kids definiert. Ich habe gar nicht die Frau definiert. Also habe ich dann Frau definiert. Wie soll die Frau sein? Wie muss sie sein? Wie groß soll die sein? Was soll die für Eigenschaften haben? Was soll die für Charaktereigenschaften? Die sollte verrückt sein wie ich. Die sollte reisen mögen wie ich. Die soll kinderlieb sein. Will auch noch mal 2 Kinder haben. Und. Habe das genau aufgeschrieben. Habe gesagt, aber jetzt bin ich endlich Single. Kann ich auch mal richtig Gas geben. Habe das alles geschrieben. Ordentlich, wie ich bin. Abgeheftet, Energie drauf. Habe kurz 1-2 Jahre vorher Meditation noch gelernt, um mich immer so einen ruhigeren Zustand zu bringen, wenn ich mal wieder durch die Decke gehe. Ja, gehe abends raus, war gerade Fußball-WM, Sommermärchen draußen, alles High Life in Berlin, ja. Und am allerersten Abend, wo ich direkt denke, bam, jetzt gehst du, lerne ich meine jetzige Frau kennen.
Krass.
Nichts mit Ausleben, also gut, habe ich dann mit meiner Frau ausgelebt, ja, sind jetzt seit 11 Jahren verheiratet. Ja, wieder 2 tolle Kinder, Angelina ist jetzt 6 und Anastasia ist 9. Und habe dann, als meine Kleine auf die Welt kam, gesagt, so, der Papa hat jetzt 21 Jahre Investments gemacht, klassisch Aktien, Börse, das war 21 Jahre mein Thema. Aber weil ich immer Mitarbeiter gehabt habe, habe ich mich immer mit dem Thema Aus- und Weiterbildung beschäftigt. Viele Seminare, Schulungen gemacht, Kommunikation, Rhetorik, NLP-Ausbildung, NLP-Master. Habe dann mehrere NLP-Master, Practitioner ausgebildet mit einem Partner von mir, Gerhard Wagner, ist einer der Top-Trainer hier in Deutschland, im Bereich NLP, aber vor allen Dingen einer der besten Heilpraktiker, die ich so kenne. Fast 20 Jahren an der Paracelsus-Schule, hat mehrere tausend Heilpraktiker ausgebildet. Und mit dem habe ich immer zusammen meine Themen gemacht. Ja, und habe dann irgendwann nach dem wieder Börsencrash und dann der Börsencrash, dann habe ich irgendwann gesagt, also irgendwann crasht der immer ein bisschen zu viel. Du brauchst etwas, was wertstabil ist. Du brauchst etwas, was immer seinen Wert erhält. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mach doch einfach nur Sachwert, obwohl für mich eine Aktie natürlich auch ein Sachwert ist. Er ist ja ein Anteil eines Unternehmens. Mhm. Aber es passiert irgendwas, irgendein Flugzeug fliegt in irgendeinen Tower rein, dann ist die Kohle weg oder zumindest die Hälfte davon oder drei Viertel. Und Leute dann anfassbare Investments machen. Und aus den anfassbaren Investments ist dann irgendwann die Leidenschaft gekommen für Solar, für Wind, für Wasser, also für Nachhaltigkeit. Und daraus ist dann ab der Geburt meiner Tochter, ich gesagt, ich mache das ausschließlich keine Immobilien mehr, Schiffe, Flugzeuge, was es sonst noch alles gibt an Sachwerten. Ich mache nur noch dieses Thema. Ja, und so habe ich dann die Marke dann irgendwann entwickelt, den Mr. Green. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Das war übrigens mein allererster Auftritt, wo du mich kennengelernt hast beim National Achievers Congress von Robert Kiyosaki. Da warst du doch auch, ne?
Nee, da war ich nicht. Ich war erst ein Jahr später. Ich war erst letztes Jahr dabei, genau.
Hm. Ah, okay. Ein Jahr vorher beim Robert Kiyosaki, wo ich mit Kiyosaki zusammen gesprochen habe. Das war mein allererster Auftritt auf der Bühne wieder nach fast 15 Jahren. Weil ich habe 15 Jahre aufgehört nach der Geburt meines ersten Kindes, weil ich einfach Zeit haben wollte für die Kinder. Das war meine Idee. Wenn ich jetzt schon später Kinder kriege, will ich wenigstens Zeit haben für die, um auch mitzubekommen, was mit den Kindern noch passiert.
Also ich glaube, das, was du jetzt alles erzählt hast, ist ja krass. Und selbst, ich meine, das hat jetzt 10 Minuten gedauert, um einfach nur mal grob die groben Eckpfeiler zu beschreiben. Ich würde gerne noch einen Schritt noch mal nach vorne gehen. Also gerade so in deinen 20er Jahren, wo du so in dieser Zeit warst, wo du sagst, okay, da ist eigentlich nicht so richtig was gelaufen, beziehungsweise hast viele Sachen ausprobiert. Wie waren da so die Schritte für dich? Was hast du dir denn vorgenommen, als du bei deinen Eltern gesehen hast, okay, das funktioniert nicht so richtig, ich will mein eigenes Business aufbauen. Was waren so die ersten Schritte für dich? Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Oder wie war das für dich? So der Start ins Leben, sage ich mal, ins zweite Leben nach der Kindheit.
Also ich bin ja auf dem Dorf dann groß geworden. Also ich bin zwar in Köln geboren, meine Eltern haben die Gastronomie auf dem Dorf gemacht. Mhm. Und auf dem Dorf war das dann so, da gab es eine Dorfschule und meine Eltern haben zu mir gesagt, du willst hier auf der Dorfschule weiterbleiben, also nach der Grundschule, oder willst du in die Stadt fahren, musst aber eine Stunde eher aufstehen.
Da kann ich schon denken, was deine Antwort war, ehrlich gesagt. Ich dachte,
du musst länger schlafen, das ist doch total geil. Also war ich auf der Hauptschule. Mhm. Ich war das einzige Unternehmerkind überhaupt, was auf einer Hauptschule war. Der Gasgab, die kam da aus Frohnhofen, Erberich, Lohnhofen. Also es gab gar keine Unternehmer sonst so auf der Schule. Zumindest habe ich damals das Gefühl gehabt und bin da eigentlich eher mehr weg von Kids, die mich verhauen wollten oder die meinen, ah ja, das ist ja der Schäfer, das ist da hier von der Kneipe hier und bla. Und auf jeden Fall war nicht so schön. Und erst als ich 16, 17 wurde, so langsam, dann ist mein Gehirn so ein bisschen erwachsener geworden, sage ich mal, und habe gesagt, du, das ist ja scheiße, Hauptschule, das ist total kacke. Was sollen die Leute von dir denken? Habe dann doppelt qualifizierenden Abschluss gemacht, habe dann meine mittlere Reife noch gemacht und habe dann versucht, noch mein Fachabitur zu machen. Das hat aber dann nicht so ganz geklappt, weil dann muss man auch samstags zur Schule gehen, das war nicht so mein Ding. Hab dann aber eben noch meine mittlere Reife gemacht, also Realschulabschluss nannte man das ja dann damals. Und bin ich auf die Berufsfachschule für Elektrotechnik gegangen in Aachen. Und dann sind meine Eltern aber, wie gesagt, ja pleite gegangen und dann sind wir wieder zurück nach Köln. In Köln gab es die nicht, also musste ich ja die Berufsfachschule für Bauholz machen. Und da habe ich dann keine Lehrzeit verkürzen bekommen. Das heißt, also ich bin erst in die Lehre reingekommen, da war ich schon 18 oder 18,5. Und ich habe mich mit 17,5 das erste Mal beworben auf eine Anzeige, wo drin steht, wollen Sie nebenberuflich Geld verdienen? Habe ich angerufen, habe ich gesagt, ja, ich will nebenberuflich Geld verdienen. Und dann haben die das wohl an meiner Stimme, weil früher, weißt du, blonde Haare, lange Haare bis hier, ich sah aus wie 15. Und dann haben die gesagt, naja, das können Sie erst machen, wenn Sie 18 sind. Da habe ich gesagt, naja, rufen Sie mich einfach nochmal an, wenn Sie 18 sind. Was mache ich? Merkt mir die Nummer. 18. Geburtstag. Ich rufe an, ich bin jetzt 18. Und dann bin ich in den ersten Vertrieb reingekommen, für Finanzgeschäfte zu verkaufen. Dann war das erste Buch, was die mir empfohlen haben, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Denke nach und werde reich. Erfolg durch positives Denken. Die Bücher habe ich dann gelesen. Super, habe dann parallel meine Schule abgeschlossen, weil ich war ja schon noch in der Schule eigentlich. Und habe dann eine Lehre angefangen. Und diese Lehre habe ich dann angefangen bei der Hochtief. Das war damals so die größte Baufirma, das ist, glaube ich, heute noch die größte Baufirma Europas. Und da fing das eigentlich schon an, dass ich gemerkt habe, ich kann das Leben in die Bahnen lenken, wie ich es brauche.
Dein eigenes?
Mein eigenes. Also das war schon, ich habe diese Bücher aufgesogen. Ich habe ja den Vorteil gehabt, dadurch ich sehr jung war, habe ich sehr wenig Geschichten gehabt, wo mir Leute erzählen, dass das ja eigentlich gar nicht geht, was in den Büchern steht, das klappt nur für wen. Ich habe das alles geglaubt, was da drin steht. Und deswegen funktionieren die Dinge auch für mich, weil ich habe die einfach alle geglaubt. So, und dann habe ich eben angefangen und dann war schon bei der Bewerbung, ich habe Mathe eine 4 gehabt und hunderte von Bewerbungen auf diesen scheiß Job als Energieanlage gebrochen. Und dann habe ich schon gesehen, die ganzen Kids, dann sind ja auch Leute mit Abitur und studiert und alle geben dann ihre Dinge ab, weil sie diese Lehre da haben wollen. Und 400 oder 500 Leute im Raum. Ich habe ja gedacht, die bewerben sich alle auf den einen Job. Ich wusste ja nicht, dass die ganz viele Leute einstellen. Ja, ich vorne zu dem Herrn Stopka, hieß der damals, hingegangen, habe gesagt, Herr Stopka, ich habe schon eine Lehre, hochgepokert, bei der Post, aber ich würde lieber Hochtief, habe mich genau erkundigt, was macht Hochtief, wie toll sind die, was machen die, habe dem so erzählt, warum Hochtief so ein geiler Laden ist. Und ich würde aber viel lieber hier meine Ausbildung machen als Energieanlagenelektroniker. Hat er sich mal einen Test angeguckt und hat er gesagt, na Schäfer, Mathe 4 Fehler als Elektriker, also das wird eng. Da habe ich gesagt, ich habe niemals 4 Fehler, hat er nochmal nachguckt. Stimmt, da war eine der Sache falsch übertragen, war trotzdem 3 Fehler, sagt er, einfach zu viel. Dann war so eine Spalte, auf dieser Spalte war auf der einen Seite mein Traumberuf, Energieanlagenelektroniker, und die rechte Spalte war leer. Dann hat er gefragt, was würdest du denn sonst noch gerne werden? Maurer, Schlosser, da gibt es ja ganz viele Dinge bei der Hochtief. Da habe ich gesagt, sie kriegen mich entweder als Energieanlagenelektroniker oder gar nicht. Ich will Energieanlagenelektroniker, das ist mein Thema. Ja, und ansonsten, da können sie durchstreichen, brauche ich nicht. Sonst bin ich woanders, können sie sich überlegen. Dann habe ich eine Woche später von ihm ein Einstellungsgespräch bekommen, war dann in der Zentrale in Köln. Dann hat er mich eine Stunde fertig gemacht über meine Rechtschreibfehler. Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ich bin Legastheniker. Was wollen Sie, einen, der rechtschreiben kann? Oder wollen Sie einen, der Strippen zieht, der dafür sorgt, dass wenn Sie irgendwo einen Schalter anmachen, dass an der anderen Seite Strom rauskommt? Sagt er, naja, aber so ein bisschen. Habe ich gesagt, naja, aber ob das Wort richtig oder falsch geschrieben wird, ist doch egal. Hauptsache, die Leitungen sind richtig angeklemmt, oder? Sagt er, naja, haben Sie auch recht. Auf jeden Fall eine ganze Stunde ging das hin und her. Und dann sagt der Schäfer, Sie haben den Job. Da sage ich, echt? Sagt er, ja, so wie jemand wie Sie brauchen wir später auf der Baustelle als Polier, der auch Verantwortung nimmt, der Führung übernimmt. Ja, und habe dann die Lehre bekommen und habe nach 3 Monaten meine erste Bewertung bekommen von diesem Ausbildungszentrum. Da stand drin, Herr Schäfer neigt zur Selbstüberschätzung. Das war meine erste Bewertung. Ja, und habe dann diese Lehre gemacht, habe dann die Lehre parallel, also ich glaube ein halbes Jahr, bevor sie dann wirklich zu Ende waren, nach 3 Jahren habe ich sie dann geschmissen. Meine Lehre, weil ich habe mittlerweile mehr Geld verdient als mein Meister. Ich kam schon mit dem Escort Cabrio. Ich hatte zuerst ein Escort Cabrio 1,4 Liter, dann Escort Cabrio 1,6 Liter. Komplett weiß, gab es damals ganz weiß. Weißes Dach, weiße Sitze, weiße Felgen. Und der Lehrer hat nur Halt gehabt in diesem Ausbildungszentrum in Essen. Hat gesagt, was ist das für ein Arschloch hier, der mit 19 Jahren immer mit einem neuen Autos kommt. Ja, und so war das halt. Aber ich habe immer dann gedacht, wow, wenn ich einen guten Monat hatte, wieder was Neues gemacht. Und dann kam halt immer wieder 2, 3 schlechte Monate. Mhm. Und so hat sich das dann einfach mal aufgebaut. Ich habe ja keine kaufmännische Ausbildung gehabt. Mir hat noch keiner gesagt, dass man immer nur das Geld ausgibt, was man gerade hat. Ich habe immer das Geld schon ausgegeben, was ich dachte, demnächst zu verdienen. Mhm. Und das ist dann halt manchmal schiefgegangen. Aber ich wusste auch eins, ich bin jung. Ich kann Dinge ausprobieren, ich hatte für niemanden Verantwortung, ich habe oft im Büro geschlafen, ich habe alle möglichen Sachen gemacht, weil ich genau wusste, ich muss lernen, lernen, lernen. Und eins habe ich immer von meiner Mutter mitbekommen, und das ist so eine der stärksten Glaubenssätze, die sind, und den habe ich übrigens nicht verändert. Ich habe ja viele verändert, aber den nicht. Ein Hauptglaubenssatz meiner Mutter war immer, der Junge ist ein Sonntagskind und er fällt immer auf die Füße. Das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet, und deswegen bin ich einfach ein Sonntagskind, bin ich tatsächlich. Und ich falle immer auf die Füße. Und meine Oma hat immer gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und wenn es mal wirklich mal wieder gar nicht ging, habe ich mich wirklich irgendwie hingestellt und gesagt, naja, bin ich mal gespannt, welches Lichtlein jetzt kommt. Und es kommt immer eins, Christian. Es kommt immer ein Licht. Ja? So hat sich das dann halt einfach entwickelt. Und dann ab dem Thema Anthony Robbins hat sich ganz vieles strukturiert, mehr Verantwortung übernommen. Ich habe angefangen mit klaren Plänen, habe einfach auch, ich habe vorher nur in den Büchern habe ich nur theoretisch verstanden, wie das geht. Ich habe das gelesen, habe gesagt, ah, so geht das. Aber die Muster, die ich hatte, die Konditionierungen, die da waren, die laufen, das musst du dir vorstellen, wie eine Schallplatte. Weißt du, kennst du noch Schallplatten? Bist du noch in dem Alter, wo du Schallplatten kennst?
Ja, ja, ich habe ja als DJ aufgelegt und zwar mit Vinyl. Also 8 Jahre Vinyl aufgelegt. Also,
cool, also früher gab es Schallplatten, ganz gut. Wenn man nicht mit den Schallplatten aufgepasst hat und die haben einen Sprung gehabt, die Schallplatten, dann ist die Nadel immer wieder
zurück.
Ja. Immer wieder in den Sprung rein. Oder die CD hat einen Hau gehabt, da gab es das ja dann, glaube ich, auch mal eine Zeit lang. Ja, und so ist das mit meinem Leben auch gewesen. Ich habe dann schon gewusst, was ich machen muss. Aber wenn ich in Stress kam, in irgendeine Situation kam, dann ist einfach mein altes Muster hervorgekommen. Und das habe ich eigentlich erst durch Tony Robbins regeln können. Habe dann ja parallel meine praktische Masterausbildung gemacht und habe dann angefangen, diese Techniken zu erlernen. Habe weitere Techniken dann noch gelernt, die noch schneller, noch effektiver sind, und habe das immer parallel gemacht. Immer mein Coaching-Business war immer interessiert daran, wie funktioniert der Mensch, und muss ich mal gerade holen, weil da habe ich das hier irgendwo stehen. Ich bin doch in meinem Büro, habe ich das hier irgendwo? Ja, weil meine Frau räumt immer hier auf und dann wundert man sich. Warte, Sekunde.
Das ist live hier. Oh mein Gott.
Wie funktioniert denn dieses wunderhübsche Organ? Was passiert denn da in den Schaltungen in unserem Gehirn? Warum ist das so, wie es ist? Habe mich damit viel, und das ist ja das, was ich beim AFNB mache, was du in der Anmoderation gesagt hast, Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Vieles von dem, was ich früher und was auch viele Trainerkollegen heute noch schulen da draußen, ist einfach falsch, ist durch die Hirnwissenschaft nicht bestätigt, ist einfach grundlegend falsch. Und heute wissen wir eben genau, wie diese Prozesse funktionieren. Und deswegen bin ich heute, wenn ich heute eine Aussage mache, dann soll diese Ausgabe fundiert sein. Die Ausgabe soll wissenschaftlich auch beweisbar sein. Ja, und dann kannst du auch mit jemandem auch über Sachen auch auf Deutsch gesagt streiten. Die Leute früher mit mir über Meditation gestritten haben, weil ich gesagt habe, Meditation hat mir irre geholfen. Und die Leute sagen, das ist ja alles Numbug, irgendwelches Esoterisches, bla bla. Heute wissen wir aus der Neurowissenschaft, 4 Wochen Meditation, 4 Wochen, restrukturiert sich das Gehirn, bildet so viele Synapsen, so viele neue Verbindungen, wie du es durch fast gar keine andere Technik hinbekommen kannst. Ja, das heißt, also, ich kann jedem nur empfehlen, morgens und abends mal 15 Minuten Klappe halten, bei sich bleiben und sich dieses Thema aneignen, weil es kann unfassbar das Leben erleichtern und viele Herausforderungen, die wir immer im Leben haben, helfen, einfach schneller zu lösen.
So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist ja kein Mensch, der jetzt in der Vergangenheit rumstochert und sagt, ah, hättest du mal da und hättest du mal da. Du hast ja wirklich deinen Blick immer nach vorne. Jetzt hören dir aber natürlich auch Zuhörer zu, die vielleicht wirklich gerade auch so zwischen 20 und 30 sind oder von mir aus auch älter, ist ja gar kein Thema. Als du in dieser Zeit warst, jetzt mit diesem Wissen, was du dir aufgebaut hast, würdest du jetzt sagen, dass du gewisse Entscheidungen nochmal anders treffen würdest? Oder würdest du sagen, hey, ganz ehrlich, diese Zeit, diese Lehrzeit auch, diese 20 bis 30, wo ich immer wieder auf die Nase gefallen bin oder auch nicht direkt reingekommen bin, die habe ich gebraucht, um heute da zu sein, wo ich bin?
Also ich glaube, dass ich nichts anders machen würde, weil mein Fokus immer darauf war, Spaß im Leben zu haben. Deswegen ist selbst die Phasen, die für andere vielleicht, also ich habe das früher in der Phase gehabt, und die Leute haben gesagt, wie, du hast jetzt gerade keine Kohle, wie, du kannst dir das gerade nicht leisten und. Dann war es für die Menschen gar nicht vorstellbar, wie, was ist mit Rücklagen, habe ich gesagt, die habe ich gerade investiert. Die konnten sich das gar nicht vorstellen. Manchmal war ich so pleite, ich kam ja aus der Gastronomie, keine Kohle gehabt und konnte auch, hab dann 5er BMW gehabt, einen M5 gehabt, der hat, weiß ich, 30 Liter auf 100 Kilo. Darf man heute eigentlich gar nicht mehr sagen, aber war halt früher so.
Du bist, ne, auch Tesla-Fahrer heute.
Können wir ja, genau, heute fahre ich Tesla, ja. Aber M5 gehabt und keine Kohle gehabt. Dann habe ich die letzten 5 Mark zusammen, da gab es D-Mark noch, 5 Mark zusammengekratzt, habe gedacht, ich kann jetzt mit einem M5 an die Tankstelle fahren und nur für 5 Mark was reintanken. Das machen heutzutage, habe ich mir früher gar nicht überlegt. Natürlich machen das Menschen, weil sie vielleicht ein Leihauto haben, tanken 5 Liter nach und geben es dann wieder ab. Ich habe gedacht, die wissen jetzt alle, dass du pleite bist. Also bin ich hingegangen, habe Auto um die Ecke geparkt, Ersatzkanister genommen, habe den Ersatzkanister voll gemacht mit 5 Mark, reingetankt und konnte wieder zu 1, 2 Kunden fahren und konnte wieder meine Beratung machen. Dann habe ich, bin ich in das beste Gebiet in Köln gegangen, Gastronomie, habe gesagt, hey, ich bin super geiler Kellner und gib mir euer größtes Revier und schön dann im Sommer und habe dann da gekellnert, wenn ich wieder keine Kohle habe, dann wieder 100 Mark wieder verdient und dann ging es wieder weiter. Aber der Antrieb war einfach immer, ey, ich lerne und immer mit dem, was ich habe, Spaß zu haben. Ich habe auch an meinen Fails oder an den, ich könnte dir Geschichten erzählen, was mir alles passiert ist, das würde Wochen, Monate dauern, aber die waren alle geil, die Sachen, weil sie gehören einfach mit dazu zum Leben. Und das, was ich ganz früh gelernt habe, ist eins: Du kannst es nicht verhindern, dass etwas passiert. Du kannst nicht verhindern, dass etwas schief läuft. Genauso wie Dinge gut funktionieren. Aber was du drauf haben musst, ist, wie du diese Situation betrachtest. Ja, das heißt, du hast ja auch Kinder, Christian, und wenn ich zum Beispiel wenn meinen Kindern etwas runterfällt, dann wundern sich immer Leute über die Reaktion meiner Kinder, weil meine Kinder sagen, oh, ist schlimm, kann passieren. Das haben die von klein an von mir so beigebracht bekommen. Ja. Wenn was runterfällt, auch ist nicht schlimm, kann passieren. Danach rede ich mit denen darüber, was man vielleicht strategisch ändern kann, damit es vielleicht nicht runterfällt. Ja, aber die erste Reaktion ist immer eine positive. Weil in dem Moment, Christian, wo es hingefallen ist, ist es schon Vergangenheit. Du kannst nichts mehr an der Vergangenheit ändern. Und das Unglück in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich persönlich, liegt daran, dass die Masse der Menschen nie da ist. Da kannst du anklopfen, hallo McFly, ist jemand zu Hause? Die sind nicht da, weil die sind entweder in der Vergangenheit. Was hätten sie denn damals anders machen sollen, um dann heute anders zu sein? Hätte ich dann nur den anderen Job? Hätte ich nur die andere Frau geheiratet? Hätte ich nur dieses und jenes? Oder sie sind in der Zukunft. Wenn ich den Job habe, dann. Wenn ich mal das habe, dann. Das heißt, sie sind nie im Hier und Jetzt. Und wenn man nicht im Hier und Jetzt ist, ist man permanent unglücklich. Und das ist einfach schade. Dafür ist die Welt einfach viel zu geil.
Wie hast du gelernt, im Hier und Jetzt zu sein? Ist das durch die Meditation gekommen? Ist das durch Tony Robbins gekommen, NLP? Wann hat das angefangen, dass du noch präsenter warst in den Momenten?
Also ich habe es war alles fast in einer Zeit. Also ich habe 96, 97 angefangen mit Anthony Robbins. Ich habe 96, 97 angefangen mit Meditation. Ich habe 96, 97 angefangen, dann meine Practitioner-Master-Ausbildung zu machen. Ich war ab 1995 war ich Vertriebsdirektor der Funworld. Die Funworld war eine Seminarorganisation, die hat ausschließlich nur Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Unser Produkt war Seminare. Also es war so eine Phase, habe ich einige Jahre gar nichts mit Finanzen gemacht und habe dann nur bei einer Seminarorganisation. Und wir haben alles Mögliche an Seminaren gemacht, haben Trainer gehabt, bis zu 50 Seminartage pro Jahr. Und da habe ich eben auch unter anderem Peter Kaub kennengelernt, der ist vor kurzem leider verstorben. Und ist ein Meister von Muktananda, von dem ich eben klassisch Meditation gelernt habe, von dem ich Chakrenlehre gelernt habe. Ich habe von dem Dinge gelernt, als er mir das am Anfang darüber erzählt hat. Ich meine, ich war der Einzige in diesen Kursen mit Anzug, Hemd und Krawatte. Um mich herum waren nur so Jungs in Jute-Schuhen, ja, Hare Krishna-Kostümen. Und das war damals in der Zeit, das war der Wahnsinn. In Köln war damals Backmann-Disco, das war der Burner. Ja. Und ich kam da, Lackschuhe, Blaumann, Krawatte und die Jungs alle, das ist der böse Kapitalist, deswegen geht es uns auf dieser Welt. Ich war also so die Spiegelreflexion für die Menschen schlechthin. Und ich weiß noch, auf dem allerersten Lehrgang, wo der war, da erzählte er irgendwas über Chakren, über Energien. Und ich habe so in mich reingelacht, habe ich gesagt, was für ein armer Spinner. Was für ein total, was Chakren, was ist das denn? Ja? Und dann sagt er, irgendwann steht er auf, guckt mich an und sagt, du glaubst mir kein Wort, oder? So, da. Doch, alles schön. Dann sagt er, was auch, möchtest du deine Energien mal spüren? Ich sagte, jetzt habe ich dich. Ja, möchte ich. Ich sagte, das will ich aber mal erleben, ja, meine Energie spüren. Auf jeden Fall, der steht auf eine Distanz von 7-8 Meter bestimmt, steht er von mir entfernt, hebt so die Hand hoch, ja, und sagt dann zu mir so, du spürst jetzt eine Wärme hier in deinem Herzbereich. Ich sage zu ihm, ich spüre gar nichts. Und in dem Moment, wo ich das sage, Christian, ich schwöre dir, war das wirklich so, war das wie so ein wirklich, es wurde warm und das war wie so ein kreisendes Gefühl. Ich denke, was macht denn der? Und jetzt kommt der Hammer, dann sagt er, komm, wir gehen mal in dein Magenchakra. Also dann ging der runter und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich müsste, ja, also habe ich dann gedacht und von dem an habe ich gesagt, ich zweifle nie mehr etwas an, was ich nicht sehen kann. Das war übrigens auch der Grund, warum ich dann angefangen habe und mich dann auch mit Quantenphysik zu beschäftigen, weil ich gesagt habe, wie kann der Typ das machen? Wie geht das? Wie kann der 7-8 Meter von mir entfernt sein? Und wie kann der in meinem Körper Reaktionen auslösen, obwohl ich es nicht glaube? Also Voodoo weiß man, Voodoo funktioniert ja dann, wenn beide an Voodoo glauben. Man kann es gut machen, wenn der einer sagt, das ist nicht mein System, dann kannst du noch so herum Voodoo. Ja, da passiert eben nichts. Ja. Also und dann habe ich eben angefangen, Meditationsausbildung, Chakrenausbildung zu machen. Ich habe dann meinen kleinen HP gemacht, Heilpraktikerschein, weil es war dann so eine Phase, da hieß es, oh, die NLP-Leute, die sind ganz böse, weil die arbeiten ja an Glaubenssätzen. Und dann haben die Therapeuten, die Psychiater, die haben sich geschwert, oh, die arbeiten an Glaubenssätzen, die können ja Menschen zerstören. Ja, und dann sind wir verpflichtet worden, als NLP-Leute eine psychologische Ausbildung, also zumindest einen kleinen Heilpraktikerschein zu machen, damit wir, nee, wenn wir an Glaubenssätzen arbeiten, später habe ich überlegt, was für ein Scheiß, wie will der denn überhaupt, wie will jemand wissen, dass ich an Glaubenssätzen arbeite, wie soll das gehen? Mhm. Ja, das war einfach so in der Zeit und dann kam eben dann auf dieses Ganze, man dann zeitgleich dann Tony Robbins, dann und ich war ja in der Phase wirklich, ich habe das alles aufgesogen, ich war wirklich sowas von pleite zu dieser Zeit, Christian, das kannst du dir nicht vorstellen, was da wirklich los war. Und dann war ich bei diesem Anthony Robbins Seminar und habe gesagt, ey, das ist jetzt die Erleuchtung, das hat einfach durch die Übungen, die der gemacht hat, haben sich so viele Dinge, die ich vorher theoretisch gelernt habe, durch die Bücher, integriert, die Prozesse, die wir da gemacht haben, die Bereiche. Und dann sagt er, möchten Sie die Master University? Ich kann Ihnen alles beibringen, so auf Deutsch gesagt. Also ja, das will ich, Master University. Dann melden Sie sich jetzt an. Kostet auch nur 15.000 D-Mark und Sie können dann mit den Besten der Welt, General Schwarzkopf über Strategie, Grey, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, wie lernt man über spirituelle Entfaltung, der Weltmeister, mehrfacher Weltmeister im Joggen, im Laufen. Sie lernen sie alle kennen und sie lernen die besten Börsenstrategien. Sie lernen das und jenes. Und ich sage, wow, Wahnsinn. Aber nur ein paar Plätze melden sich jetzt an. Da bin ich da hingerannt zu dem Tisch mit meiner Kreditkarte, wo ich natürlich wusste, dass sie überhaupt nicht funktioniert, ist ja klar. Hin, da gab es ja früher noch die Ratschen, hat ja gar keiner gemerkt. Ratsch, Ratsch, ich habe das Zertifikat bekommen, habe ein Cappy bekommen, du bist dabei, Master University. Ja! Und Woche später riefen die mich an und gesagt, Herr Schäfer, wir müssen sprechen. Sag ich, worüber? Über Ihre Kreditkarte. Sag ich, was ist mit der? Die war nicht gedeckt. Ich weiß. Wieso haben Sie sich dann angemeldet? Weil ich dahin will. Sagt er, naja, aber das Geld brauchen wir. Sage ich, das habe ich nicht. Das kriege ich Ihnen, nachdem ich da war, weil dann lerne ich ja, wie es geht, und danach kriegen Sie es zurück. Sagt er, so geht das aber nicht. So können wir ja nicht leben. Meine Mama hat gesagt, es gibt immer eine Lösung. Welche Lösung hätten wir? Naja, Sie bringen das Geld. Meine ich, ja, ich habe ja kein Geld. Dann leihen Sie sich das. Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Geht auch nicht mehr. Und ich habe dann auf jeden Fall, es gibt immer, ich habe mit denen einen Deal gemacht und habe den Deal gemacht, dass ich drei Personen finde, die Master University voll bezahlen als Vollzahler, also die dann die 15.000 D-Mark dann bezahlen. Die habe ich dann auch gefunden. Drei Personen, die dann eben die Master University bezahlt haben und dafür war dann mein Ticket umsonst.
Ja, aber warte mal, wie hast du denn dann drei Leute gefunden?
Also, ich habe ja, der Robbins, der war ja zu der Zeit öfters ja da. Und ich war ja in Italien bei Anthony Robbins, der war in Frankfurt, der war ja in verschiedenen Städten da zu der Zeit, war der ja nicht so wie heute, ist er nur einmal im Jahr in London. Früher war der öfters da. Und da habe ich eben viele Freunde, Bekannte, Kumpels, Kollegen, habe heute eingeladen, so wie du ja auch deine Seminare machst, habe klassisch Leute eingeladen auf die Veranstaltungen. Und habe dann die Leute motiviert, Master University zu machen. Und habe dann eben drei dieser Leute, meiner Gäste von den Veranstaltungen von Robbins, haben dann auch die Master University gebucht. Und damit war dann mein Ticket bezahlt. Und dann war das erste Seminar bei Anthony Robbins in Hawaii. Da war ich das erste Mal und übrigens das einzige Mal in meinem Leben in Hawaii. In einem der teuersten Hotels der Welt, im Hilton Waikoloa auf Hawaii. Da fährst du mit dem Bötchen zum Hotel. Das war der war der Knaller, sag ich dir. Und ich ohne Kohle. Also ich meine, du musst ja nicht nur dieses scheiß Seminar bezahlen. Du brauchst ja auch ein Flugticket, du brauchst ja da auch Hotel, du musst ja da auch essen. Das wäre wirklich, das sagt dir, das wäre ein Podcast für sich alleine, wie ich dann diese 10 Tage kreativ überlebt habe. Und wie ich das einfach organisiert und gemacht habe, vom Flugticket angefangen über alles. Und danach gibt es einfach eine neue Zeitrechnung nach 1997. Das ist jetzt 20 Jahre oder 21 Jahre und hat so viel verändert in meinem Leben. Ich meine, ich habe immer noch so viel Spaß wie früher, aber so diese Ausschläge nach unten, die gibt es nicht mehr so stark. Ne? Also jetzt sind die Kurven einfach in einem anderen Level und wie gesagt, ich habe ja 4 schulpflichtige Kinder und ja, und mach einfach Sachen anders und bin mittlerweile, weil meine Frau möchte immer, mach mehr Seminare, das ist doch dein Ding, wo das Herz aufgeht, mach doch die Dinge mehr. Und ich sage, ja, mache ich, sobald ich die Welt gerettet habe. Sagst du, ja, kannst du nicht, das beides machen, mal ein bisschen schwierig, lass mich doch zuerst mal die Welt retten. Und meine Mutter hat immer gesagt, mein Junge, hör doch mal auf, die Welt zu retten.
Ja, damals schon, ja, so,
hat sie damals schon gesagt. Mach doch deinen eigenen Haus sauber, hat sie immer gesagt, und motiviere andere, dass sie vor ihrer Haustüre sauber machen, ja, das ist ja auch die Welt sauber. Aber das macht jetzt so keiner. Also muss die Menschen tatsächlich motivieren, deswegen eben jetzt die Ökologieprojekte und deswegen vor allen Dingen jetzt das Thema eben mit dem Umweltbotschafter, dass ich jetzt den Verein eben gegründet habe, um eben alle eben, ob die sich, das kann sich eben jeder leisten, einen Verein zu finden, weil ich Menschen eben poolen will, weil ich einfach ein Zeichen setzen will in dieser Umwelt und dass die Menschen irgendwie nicht die Vorstellung haben, dass wir noch einen Ersatzplaneten haben. Weil viele gehen wirklich mit dieser Welt um, als wenn sie denken, wir haben noch eine zweite. Ja, und da will ich eben ansetzen und anpacken. Und da kommen natürlich meine Schulungen und Ausbildungen, die habe ich ja eh. Und wenn einer Hilfe braucht, Unterstützung braucht, das ist für mich heute leicht. Also wenn er irgendein Muster hat, eine Angst hat vor etwas, ja, das dauert, ich will das jetzt übertreiben, auf 5 Minuten, dann lösche ich die halt.
Ja, weil du die Technik einfach gelernt hast und bei dir selber ausprobiert und angewendet hast seit vielen Jahren, ne? Lass uns mal noch ein bisschen kurz über das ganze Thema deiner Umweltprojekte sprechen. Das hat ja auch irgendwann angefangen, als dir dann bewusst wurde, okay, so kann es hier auf der Erde nicht weitergehen und ich hab die Energie, ich habe die Ideen, ich habe die Verrücktheit, mich dafür zu engagieren. Wann war so der Punkt, dass das für dich so das erste Mal ein Thema war? Gab's da eine Geschichte zu, wo dir was bewusst geworden ist? Ich will dir ein Beispiel geben. Ich hab für mich nämlich eine kleine Geschichte, die ist gerade erst mal 3 Monate her. Da waren wir in Thailand und haben einen Ausflug mit einem Boot in so einen Nationalpark gemacht. Und wir sind dann, glaube ich, 1,5 Stunden übers Wasser vom Festland zur Insel gefahren, zu diesem Nationalpark. Und die erste Insel, die wir sehen, wunderschön, und dann gucken wir genauer hin und denken so, was ist denn das so für ein weißer Strich da am Land? Und dann fahren wir weiter ran an diese Insel und auf einmal sehen wir, wie wirklich also mindestens 1 Meter hoch das Plastik flasht alles den kompletten Strand verdeckt hat. Es hat einfach den Strand verdeckt, da war kein Sand mehr. Und da habe ich gedacht, das ist, also jetzt ist aber, also ich kannte das nur aus Erzählungen, Reportagen, die Plastikteppiche im Meer und keine Ahnung, ja, aber das wirklich so hautnah zu sehen, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das war schon wirklich sehr beängstigend und hat mich da viele, viele Tage und Wochen auch sehr präsent beschäftigt. Gibt es so eine Story für dich auch, wo du sagst, okay, da habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt?
Ja, also ich bin ja Sporttaucher seit 25 Jahren und habe natürlich auch im Tauchen schon viele Dinge erlebt und gesehen, die dann nicht unbedingt was mit der schönen Taucherwelt zu tun haben und mit tollen Schiffen und mit tollen Korallen und tollen Fischen, sondern eben auf einmal grau Korallen, die abgestorben sind, Fische, die einfach nicht mehr da sind. Damit fing das an. Und dann ging das eigentlich los, dass ich vor etwas mehr als, wie lange ist das jetzt her, etwas mehr als 10 Jahren, bin ich dann irgendwann zu Thomas Lloyd gekommen. Und Thomas Lloyd war ein Unternehmen, was klassisches Investmentbanking gemacht hat. Und wir haben dann da zusammengearbeitet, bin aufgrund dessen auch dann von Berlin aus nach Stuttgart gezogen. Und dann haben die aber in den Vereinigten Staaten erneuerbare Energienprojekte gemacht. Und unter anderem haben die Finanzierung aufgebaut für eines der geilsten Autos, was es damals gab. Und zwar für den Henrik Fisker, für das Fisker Automotive. Und das Auto war ein Hybrid, eines der schnellsten und besten Hybridfahrzeuge. Und das Unternehmen hat insgesamt mit vielen Kapitalgebern über 1 Milliarde an Kapital aufgebracht, um dieses Auto noch auf die Straße zu bringen. Henrik Fisker war vorher Chefentwickler bei BMW, hat dann den Z8 gemacht und hat dann den Vantage gemacht, ja, bei einer Nobel-Firma und hat dann eben dieses Hybridfahrzeug gemacht. Und dann habe ich gesagt, boah, wie edel ist das denn? So, da war ja noch nicht mit Elektromobilität, weil Elektro war zu der Zeit für mich halt, gab es zwar Tesla, aber da gab es nur diesen Sportwagen, der so als Zweisitzer ein paar Kilometer fahren konnte. Das war ja am Anfang bei Tesla nicht. Und Tesla stand damals zu der Zeit kurz vor der Insolvenz und wollte gerade an Google verkaufen.